Ja, hallo, liebe Freunde der gepflegten Podcast-Unterhaltung. Heute bei uns zu Gast der ehemalige AIDA-Clubchef Ernie Nölle. Heute genießt er seinen Ruhestand in der Türkei und kümmert sich dort liebevoll um die dort auf der Straße lebenden Tiere. Doch Ernie Nölle kann auf ein durchaus spannendes und interessantes Arbeitsleben auf dem Clubschiff AIDA zurückblicken. Viele seiner dort gesammelten Erfahrungen hat er in seinem Buch »Lieber Gott, das Gleiche noch einmal bitte« niedergeschrieben. Du bist ja schon seit Beginn an dabei gewesen auf dem Clubschiff AIDA und auch vorher schon aktiv auf dem Land sozusagen. Du warst vor dem Wasser, warst du auf dem Land aktiv. Möchtest du darüber ein bisschen was erzählen? Was hast du denn da gemacht?
Naja, es im Prinzip hat mich ja eigentlich, um da ganz zurückzugehen, Thomas Anders in die Welt geschickt. Das Sherry, Sherry Lady. Und der war bei mir als Schüler, als Tennisschüler. Wir hatten eine Tennishalle in Andernach und ich war Tennislehrer da und später auch bei Robinson und bin dann bei Robinson ja eingestiegen. Und der Thomas Anders hat immer erzählt von den Ländern, die er besucht hat, wo er aufgetreten ist. Und das hat mich so fasziniert. Der hat super tolle Stories erzählt. Das war immer sehr unterhaltsam nach dem Training mit ihm. Und da war ich so, wie soll ich sagen, so neugierig auf die Welt geworden. Für mich war ja Andernach so schon meine Heimat und meine Welt. Und da dachte ich, du musst raus. Und dann kam ein Angebot von Manfred Höller. Der hat ein Drilltenniscamp gehabt in Österreich. Ob ich für eine Saison mal mitmache bei ihm als Tennislehrer, ne? Am Achensee oben. Ne? Und da habe ich gesagt, ja gerne, bin ich da voll dabei. Da bin ich zum Achensee hoch, ich war ja schon verheiratet, hatte ja schon einen Sohn, einen kleinen damals. Und dann bin ich dahin und meine Frau hat mich dann immer wieder besucht, die hat in der Tennishalle weitergeholfen. Und dann kam das Angebot Robinson. Ja? Und dann sagte der zu mir, du kannst in den Atalaya-Park als Tennislehrer gehen, bei Marbella für Robinson. Und ich schicke dir dann Gäste und dann machst du weiter das Drilltennis, wozu er seinen Namen ja gegeben hat. Und dann habe ich mit meiner Frau besprochen und haben einen Hammer gemacht. Da bin ich da runter und habe dann die Tennisschule übernommen. Und irgendwann hat er mich fallen lassen. Hat nichts mehr gehört von ihm, kein Geld mehr geschickt. Dann hat Robinson gesagt, nee, du gehst jetzt nicht nach Hause, du bleibst bei uns. Du bist super, du mach mal hier Animation, Tennisanimation weiter und wir schulen dich dementsprechend auch weiter, wenn du willst. Ja, und da bin ich bei Robinson hängen geblieben und habe dann mehrere Clubs mit aufmachen dürfen als Chefanimateur. Dann haben sie mich unter die Fittiche genommen ins Hotelwesen und irgendwann kam dann in der Türkei bei Robinson, im Lykia World, kamen dann die zwei Geschäftsführer, die kurz vorher entlassen worden sind von der TUI. Die waren 25 Jahre bei Robinson und die kamen angeflogen im Hubschrauber im Lykia World und wollten mit großen Geldgebern da irgendwas verhandeln. Und dann sagten die zu mir, Ernie, wir haben was vor, das wird europaweit einen Namen machen. Hast du Lust, dabei zu sein? So sag ich, ja. Bei euch immer, weil ich mit denen hatte ich nur gute Erfahrungen gehabt. Ne? Dann hatte ich aber schon vergessen, 2 Jahre später war ich Clubchef in Esquinzo, im Robinson Club in Esquinzo in Fuerteventura. Da kam ein Anruf von denen, du Ernie, du musst mal nach Rostock kommen, wir haben was vor. Da habe ich gesagt, Rostock, wo liegt denn Rostock? Ja, ich habe keine Ahnung gehabt, wirklich. Dann habe ich dann irgendwann im August habe ich dann meine Sachen gepackt und bin da hochgeflogen, also nach Hamburg und dann mit dem Zug nach Rostock. Und dann hat man mir unterbreitet, du könntest Clubchef werden auf einem Clubschiff. Das wird gerade gebaut und da müsstest du halt bei Robinson kündigen. Ja? Da haben sie Sachen mit mir besprochen und dann habe ich zugesagt. Und da gab es auch so ein paar Quereleien. Das habe ich im Buch alles beschrieben. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und habe dann zugesagt und habe bei Robinson gekündigt. und war dann erstmal Clubdirektor in Zürs, am Arlberg für diese Firma. Und da haben wir unsere ganzen Programme einstudiert, die ganzen ja, Shows, die Essensgänge, alles Mögliche haben wir praktisch da ausprobiert für das Schiff. Und das oben in einem Bergclub. Ne? Das war gigantisch mit vielen Leuten. Das war für den Berg ein Ereignis, dass da so viel passierte auf einmal. Normal haben die vier Animateure und ich hatte da 35 Leute rumflitzen, ne? Und die aber geschult wurden ja im Prinzip. Und dann habe ich das Schiff dann übernommen im Juli 1996, weil 2 Monate lang hat noch jemand anders das eingefahren, der mich auch zu AIDA gebracht hat, der Jens. Aber der hat das nicht gepackt und dann wurde ich angerufen, bitte, bitte spring ein. Und dann bin ich kurz mal so 11 Jahre eingesprungen. Ja. Da
Kurz,
war ich am
11 Jahre.
Schiff.
11 Jahre.
Ja,
Ganz kurz.
ganz kurz, ja. Und das war
Also.
von Anfang an ein Erlebnis. Also Seefahrt hatte ich noch nie so einen Bezug zu, aber das zu erleben, das war schon gigantisch. Also allein das Abfahren von einem Hafen oder das Ankommen im Morgengrauen in Neapel oder wie auch immer, das können wir heute, glaube ich, gar nicht mehr so empfinden. Also mit diesen riesen Pötten mit 6.000 Gästen und so, also da wäre ich, glaube ich, nicht mehr der richtige Mann für. Für uns war schon die AIDA Cara dann, sie hieß ja dann AIDA Cara, das erste Schiff, war schon irre groß mit 400 Personal und 1.150 Gästen. Am Anfang, im ersten Jahr, waren es nur 500 Gäste. Das steigerte sich dann durch den Bekanntheitsgrad. Und das war für mich dann schon ein Erlebnis. Wir hatten da so 2 Bars oder so. Heute haben sie 30 Bars an Bord und was weiß ich. Ein Theater immens groß und bei uns war es kuschelig, war einfach toll. Da waren wir, der Saal voll war, da hast du halt 200, 300 Leute drin gehabt, die haben sich ganz eng gesetzt und da war eine Stimmung, eine Bombenstimmung. Das war richtig toll.
Das können viele bestimmt nachempfinden, die arbeiten gehen. Ich mag immer, wenn ich habe in der Vergangenheit öfter mal den Job gewechselt, aus diversen Gründen. Ich habe das immer gemocht, wenn ich in kleinen Firmen war, in so, wo es ein bisschen persönlicher war. So 10, 12, 15 Mann Betriebe, da hat man sich immer ganz wohl gefühlt. Kannte man jede Ecke, kannte jeden und war mit jedem per Du. Und wenn du dann in einem großen Industriebetrieb arbeiten musst mit, keine Ahnung, 1000 Leuten, 1500 Leuten, da war das schon wieder nicht so schön. Da warst du nur einer von vielen. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber
Naja.
spannend. Im Prinzip hat es angefangen mit Thomas Anders, sozusagen.
Ja, das war dem wahrscheinlich auch nicht bewusst durch seine
Ja.
Schwärmereien, was er alles erlebt hat und seine lustigen Geschichten, was auf der Bühne passiert ist und so weiter. Und da kam er mit seiner Nora immer. er hat noch das damals
Die
dieses
Kette.
Nora um den Hals gehabt, lange Haare. Der ist über den Tennisplatz wie ein Reh gehüpft, weißt du, und die Haare flatterten im Wind. Ne? Aber ein ganz sympathischer, toller Mensch und wirklich, das war.
Jetzt ist er weg. Dann nehme ich ihn weiter auf.
Ja.
Hat denn der Thomas Anders auch ab und zu mal eine Anekdote rausgehauen bezüglich Dieter Bohlen?
Ja, aber da kann ich nicht drüber reden.
Nicht drüber reden. Mensch, das hätte mich jetzt. Kann man dir da gar nichts rauslocken? Irgendeine Kleinigkeit, irgendwas?
Nee, nee, da möchte ich mich nicht da in den Nesseln setzen, um
Mensch,
Gottes
du.
Willen.
Hätte mich
Naja,
sehr
nein.
interessiert.
War ja damals die Zeit, bevor sie wieder mal zusammenkamen. Genau, da waren sie getrennt und irgendwann, glaube ich, 1, 2, 3 Jahre später, nein, wie ich auf der AIDA war, da kamen sie wieder zusammen. Da haben sie ein Revival gehabt. Ne? Da wären sie ja beinahe auch auf der AIDA aufgetreten, aber es hat dann nicht geklappt.
Ja, aber das zeichnet dich ja auch aus, dass du da dicht hältst und niemand verletzt. Das ist ja auch gut so.
Ja.
Und ja, dann warst du also auf der AIDA. Da war es noch ein bisschen anders, sagst du, als es heute ist. Das Schiff war kleiner. Wie viel Mann passen denn heute auf so ein Schiff?
Du, das kommt, die nächstgrößere war 1.600 Gäste, AIDA Aura und Vita, so 1.500, 1.600. Und jetzt geht es ja über 4.000 bis 6.000, ja, die neuen großen.
Oh, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn.
Ja,
6.000 Menschen.
die Kara haben sie ja abgeschafft, die gibt es ja nicht mehr.
Aha.
Die haben sie ja verkauft. Und ja, jetzt sind nur die Vita und die Aura die kleineren. Die anderen sind die Riesenpötte.
Wahnsinn.
Aber man muss es mögen, weil im Endeffekt ist das Interieur natürlich sehr interessant. Du hast Technik ohne Ende. Du hast wirklich Bereiche, die sie da geschaffen haben, die es früher einfach nicht gab, mit Kletterwand und was weiß ich, mit Rutschen und was weiß ich, alles Mögliche. Und Casino und das sind so Dinge, wer es braucht, soll es nehmen. Ne? Mhm. Aber es ist halt nicht mehr meine Welt. Es ist für die Welt für viele andere, aber für mich ist das nicht mehr meine Welt gewesen. Also ich bin durch die Kara gelaufen und habe praktisch fast jeden Gast gesehen. Da gab es auch schon mal Probleme, dass man die Gäste nicht erwischt hat, weil die unten im Deck hochgegangen sind und hinten bist du da runtergegangen. Aber stell mal vor, bei 6.000 Gästen, da ist ja, wie willst du denn das machen? Das ist ja schier unmöglich.
Was genau sind denn die Aufgaben eines Clubchefs gewesen auf der AIDA damals?
Ja, das ging erstmal natürlich, in erster Linie war ich ja die linke Hand vom Kapitän. Das heißt, die rechte Hand war der Staffkapitän für das Nautische und die linke Hand war der Clubdirektor für Entertainment und Hotel. Ja? Das heißt also, der Hotelmanager war mit mir auch gleichgesetzt, weil der natürlich vom Fach war, logischerweise. Aber ich war dann der Entscheidungsträger in der Richtung. Ne? Ja, ich habe dann, wie gesagt, ich war auch eine Rampensau. Ich war jeden Abend auf der Bühne. Ich habe alles mitgemacht. Wir haben jeden Blödsinn mitgemacht, was dann nachher auch verpönt worden war, teilweise von der Geschäftsleitung, die sich ja auch geändert hatte. Ich bin ja mit Uniform in den Pool gegangen. Weißt du, während der Ansage bin ich ganz langsam in den Pool reingegangen mit der Uniform und stand ich bis hier ins Wasser und weitergeredet. Ne? Die Leute haben das geknipst wie verrückt und die haben ein Riesengejohle. Und dann wurde ich über den Pool getragen mit Uniform, nachher reingeschmissen. Und das wurde dann Jahre später verboten. Ja? Mhm. Nur ich habe es weitergemacht. Und das hat denen natürlich auch ein bisschen gestunken, ne, dass der Ernie das weitermacht, weil ich das nicht einsah. Das ist ja keine Verunglimpfung der Nautik, ja, so haben sie es dann beschildert. Das war einfach Gaudi, war einfach nur Gaudi. Mhm. Ja. Naja, so ist das Leben.
Den Leuten hat es wahrscheinlich gefallen.
Ja, denen hat es sehr gefallen. Ja.
Das ist ja das Wichtigste. Gab es denn auch Skandale?
In welche Richtung? Es gab Skandale, gibt es ja in allen möglichen Facetten.
Hau doch mal ein paar Skandale raus, das interessiert mich jetzt. Was war denn so besonders bemerkenswert?
Naja, Skandale, wenn ein Mitarbeiter, wie soll ich sagen, der verheiratet ist, jede Woche natürlich jemand anders auf seiner Kabine hatte, ja, und dann die Frau überraschend zu Besuch kam. Oha. Das ist schon ein Skandal wert. Also das haben wir schon erlebt. Und das nicht nur beim Personal in den, sagen wir mal, unteren Regionen, ja, um das mal harmlos auszudrücken, sondern auch die führenden Kräfte. Da war es ja ganz besonders. Ne? Mhm. Und da gab es einiges, was da passiert ist in der Richtung. Ja? Und das hat jeder mitgekriegt.
Du sagst, du warst sozusagen die linke Hand des Kapitäns. Du hattest ja vor Beginn dieser Tätigkeit bestimmt eine Vorstellung davon, was ein Kapitän tut. Und hat sich das bestätigt? Oder war es dann eher so, dass vielleicht das gar nicht so, oder war das dann ein bisschen entzaubert, so die Arbeit eines Kapitäns zum Beispiel?
Naja, nicht entzaubert. Ich habe vorher nicht richtig gewusst, was er macht, wirklich. Also klar, der fährt das Schiff, ist für die Sicherheit da und so, das pauschale Denken, das war da. Aber im Einzelnen, was er genau macht, wusste ich nicht. Aber das habe ich dann natürlich auch mitgekriegt und die haben eine hohe Verantwortung. Ist nicht einfach. Also da muss ich echt sagen, Hut ab, weil du musst ja auch die verschiedenen Länder berücksichtigen, wo du anlegst, von den Gesetzen her und wie auch immer. Der war schon manchmal vor schwierigen Entscheidungen. Ich habe ja nicht nur einen Kapitän gehabt. Es waren ja insgesamt 5 oder 6 Kapitäne, die sich da dauernd abgelöst haben. Ne? Aber mit unterschiedlicher, Charakteren. Ne? Ja. Freundlicher, nicht so freundlich und so weiter. Hast du alles dabei gehabt, na, logisch. Und ein Kapitän war zum Beispiel Der war auch ein super Entertainer. Der war mit mir auf der Bühne der Hammer. Wir haben uns die Dinger zugeworfen, die Leute haben gegrölt. Die schreiben heute noch bei mir im Facebook Dream Team und so weiter. Okay. Ne? Aber die Verantwortung nochmal zurückzukommen, fand ich schon sehr, sehr hoch. Alleine, wenn man überdenkt, wenn es um Menschenleben geht. Sie müssen ja wirklich aufpassen wie ein Luchs, was sie machen. Also nicht, also den Job möchte ich nicht haben, diese Verantwortung. Also es war, ich war ja verantwortlich für die Rettung der Passagiere. Ja? Das heißt, wenn Seenotrettungsübung ist, saß ich oben auf der Brücke neben dem Kapitän und musste über Funk dann praktisch die Station abrufen, ob alle versammelt sind, um in die Rettungsboote gehen zu können. Ja? Und das mussten die durchzählen und ich musste das absegnen. Das war allein schon die Verantwortung, war schon Hammer. Also war nicht so ohne. Und wenn das im Ernstfall jetzt wäre. Und dann habe ich damals diesen Unfall von der Costa gesehen, wie die sich zur Seite genägt hat. Und dann habe ich gedacht, stell mal vor, ich wäre in diese Situation gewesen. Ich wäre ratlos gewesen. Was hätten wir machen sollen? Die einen sagen, warum haben die Rettungsboote nicht früher runtergelassen? Ja, dann haben sie runtergelassen, obwohl die schon schräg liegen. Dann hat es ja nicht mehr genutzt. Das war ja vorbei. Da sind ja Leute, über 30 Leute umgekommen. Nur weil der Kapitän irgendeine hirnrissige Entscheidung gemacht hat. Ne? Mhm. Und da habe ich gesagt, Gott sei Dank hatten wir wirklich verantwortungsvollere Kapitäne als so ein Typ, der da auf der Costa war. Ne? Mhm.
Seid ihr denn trotz allem auch mal in eine Gefahrensituation geraten? Welche Art auch immer?
Ja, also da war der Lenny zum Beispiel, der Wirbelsturm Lenny. Mhm. Mit 240 Stundenkilometer kam der auf uns zugerast. Zuerst ging er von uns weg nach oben. Wir sind dann in Antigua haben wir angelegt und sind dann hochgefahren, wollten dann nach Barbados. Und dann sagt der Kapitän auf einmal, wir müssen umkehren. Der Lenny hat sich gedreht. Ne? Und dann ist der Lenny wieder in Richtung unseres Schiffes gekommen. Wir haben kurz noch mal getankt in Antigua. Da haben sie schon alle Fenster vernagelt, haben die Boote an Land gezogen, die haben schon richtig Panik gehabt. Und dann sind wir unterhalb von Antigua links rübergefahren, um einen riesen Bogen zu machen, um in die Dominikanische Republik zu kommen. Wir konnten also keine Insel mehr anlaufen. Ne? Und die Wellen sind alle gegeneinander so geschlagen. Es war nicht so wellig, sondern es war so richtig unheimlich, echt unheimlich. Und da musst du dir vorstellen, gibt es immer noch Leute, Passagiere, wie eine Frau, die mit zwei Kindern vor mir stand und sagt, ja, warum legen wir nicht da und da an? Ich habe meinen Kindern Sand versprochen, dass sie im Sand spielen können. Da sage ich, schauen Sie raus, gucken Sie raus. Ne? Das ist viel zu gefährlich, geht gar nicht. Ne? Ich werde mich beschweren, sage ich, ja, bitte beschweren Sie sich. Ne? Also da gibt Leute, die das einfach nicht kapieren, ne? Dass es um ihr Leben geht im Endeffekt. Ne? Ja. Und dann kamen uns natürlich Boote entgegen, auf den Kopf gestellt, die irgendwo von der Insel weggetrieben worden sind. Dann haben wir gedacht, wir sehen Leute, die uns winken und um Hilfe rufen. Dann sind wir nah rangefahren. Das waren aber Riesenbüsche, die abgerissen wurden. Die sahen aus wie Hände. Da haben wir echt gedacht, da sitzen Leute in einem Boot und winken. Ne? Aber das war alles so diesig und so schlimm. Das war richtig Weltuntergangsstimmung. Ne? Also das war schon also ein kritischer Moment, muss ich sagen. Aber da hat der Kapitän das super gelöst alles, diese Umgehung perfekt hingekriegt. Ne?
Das ist ja mein persönlicher Albtraum. Wasser und in der Luft. Ich bin in meinem Leben einmal geflogen nach Ägypten und ich habe Flugangst ganz einfach und es war wirklich für mich so mein persönlicher Albtraum. Dann sitzt man da so in der Luft und dann hast du ein paar Turbulenzen. In diesem Flugzeug sitzt du da, Turbulenzen kommen und dann malst du dir ja alle möglichen Szenarien aus, was gleich passiert. Und das wäre für mich, ich möchte nicht mehr fliegen, ich möchte, also diese AIDA, ich finde das mega cool, dieses Schiff, und ich finde, ja, wenn man die Bilder sieht und in Videos das manchmal sieht, es macht bestimmt mega Spaß drauf und vermutlich hast du auch auf dem Schiff nicht so das Gefühl, dass du auf einem Schiff bist, also du gehst vielleicht raus, aber ja, wenn ich mir vorstelle, mitten auf dem Meer rumzutreiben auf so einem Kahn und dann passiert was, das wäre für mich...
Also, da muss ich sagen, da habe ich zum Beispiel nie Angst gehabt. Bei Wellengang, mir wurde nie schlecht. Ich fand es sogar lustig. Also ich bin die Treppen praktisch runter geflogen, in der Luft gestanden und dann kam die nächste Welle, bumm, wieder auf die Treppe drauf. Also mir war es nie übel. Also es, toi, 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 war das eine tolle Zeit für mich. Und Der Wellengang an sich hat mir nie Angst gemacht, weil ich war oben auf der Brücke, das werde ich nie vergessen, oberhalb von Sizilien, da war das Meer rauer als in der Karibik. In der Karibik war es selten so rau. Und dann ist vorne der Bug, musst du dir vorstellen, du stehst oben auf der Brücke, der Bug verschwunden im Wasser. Da war das Schwimmbecken von der Crew vorne, war weg. Ne? Das war überschlagen mit einer Riesenwelle. Dann sage ich noch so zum Captain, machen wir jetzt ein U-Boot oder was geht hier ab? Ne? Da sagt er, nee, der kommt gleich wieder hoch, ganz ruhig. Und dann hebt er sich wieder raus und die Wassermassen gehen wieder weg. Also es war gigantisch, aber ich habe null Angst gehabt, null, ehrlich. Das war ein tolles Erlebnis eigentlich. Ne? Und die Gäste natürlich, die haben zu 80% gekotzt. Ne? Die waren natürlich fix und fertig. Aber die haben ja überall so Kotztüten ausgehangen an den Geländern. Im Aufzug überall. Und da gibt es Storys ohne Ende, wo ich in den Aufzug reinkomme. In dem Moment kotzt einer auf den Hotelmanager und der steht da, ist voll mit Kotze. Ich direkt wieder zurückgegangen. Also, da sind Sachen passiert beim Essen holen, beim Schwanken auf den Teller drauf gekotzt. Sehr appetitliche Sachen, jetzt muss man sagen.
Sehr lecker. Aber
es passiert. Es passiert. Was willst du machen?
Wir reden ja heute auch über dein Buch. Lieber Gott. Das Gleiche noch einmal, bitte, heißt das Buch.
Ja.
Und da schreibst du über diese Dinge.
Ja, ja.
Ob jetzt die Kotze drin ist, weiß ich nicht. Das habe ich nicht gelesen bis jetzt.
Aber nee, Kotze ist nicht drin.
Kotze ist nicht drin. Dafür sind wir heute hier. Wann kam dir die Idee zu dem Buch? Hast du schon ziemlich früh angefangen, dir zu überlegen, vielleicht mal ein Buch zu schreiben oder vielleicht Geschichten zu sammeln und dir aufzuschreiben?
Also, seit 1999 bin ich mit meiner jetzigen Frau zusammen, die Funda. Ne? Die Funda hat dann direkt schon im ersten Jahr gesagt, weil sie immer miterlebt hat, wie ich mit den Gästen am Tisch rede, was ich für Storys erzählt habe von meinem bisherigen Leben damals und so weiter. Mensch, sagt sie, schreib doch mal ein Buch. Das ist so interessant, was da alles passiert ist und so weiter. Ja, sag ich, ja, immer weggetan. Und viele Gäste auf einmal auch in den ganzen Jahren. Mensch, du musst ein Buch schreiben. Ne? Und das habe ich immer rausgezögert und war auch nicht, sagen wir mal, bereit dazu groß. Habe aber so kleine Notizen gemacht, weißt du? Wie zum Beispiel, ich habe hier auch Notiz hier.
Kotze im Fahrstuhl.
Ja, nee. wo der erste Kapitän sagt, die müssen hier bedient werden. Da weiß ich genau, welche Geschichte das ist, weißt du? Okay. Sowas habe ich dann aufgeschrieben. Und dann kam die Pandemie jetzt. Bumm. Da saßen wir zu Hause und dann sagt meine Funda, jetzt schreib endlich das Buch. Ne? Und sage ich, okay. Habe mich hingesetzt und das ging dann auch wirklich sehr zügig eigentlich. Immer wieder, das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und es war etwas schwer, den Anfang zu finden, da reinzukommen. Aber dann, wie man dann drin war, dann kam ein Ding nach dem anderen immer wieder rein. Und dann habe ich es versucht, so ein bisschen nach den Jahren zu ordnen, was einigermaßen gelungen ist. Ja, und dann war das Buch fertig und dann wusste ich nicht, wer soll das verlegen. Da hat mein Freund Will Meyer aus Mallorca zu mir gesagt, du, ich kenne den vom Niebe Verlag. Ich sag dir mal Bescheid, ja? Der soll dich mal anrufen, dann kannst du mit ihm reden. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen. Mhm. Dann habe ich das Buch dann veröffentlicht. Das Gleiche bitte noch einmal, würde ich jetzt in Klammern dazu schreiben, außer Pandemie und Krieg.
Ja.
Bitte, ja? Das wäre nicht schlecht. Ich habe natürlich auch viele, viele negative Dinge erlebt, logisch. Aber das gehört dazu im Leben. Du kannst nicht nur positiv alles haben, das geht gar nicht. Aber aus dem Negativen hat sich viel Positives wieder ereignet. Also daraus bin ich auch dankbar. Also ich war enttäuscht manchmal von Stellen und dann bin ich einfach mitten in der Saison abgehauen, habe keine Lust mehr gehabt, da zu arbeiten. 2 Wochen später arbeite ich auf einmal für Niki Lauda. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich nie zu dem gekommen, zum Beispiel, weißt du? Das sind so Dinge, die, ich glaube, das schon manchmal hat eine Vorsehung.
Nichts passiert ohne Grund, das denke ich auch.
Ja.
Da bin ich überzeugt davon. An dieser Stelle müssten wir vielleicht mal deiner Frau danken, dass sie dich angetrieben hat, das Buch zu schreiben.
Ja, genau, da hinten ist sie.
Da hinten ist sie, ja. Grüße gehen raus an deine Frau, auf jeden Fall.
Danke.
Dann, du hast ja erzählt, dass deine Frau immer gesagt hat, sie hat mitbekommen, wie du dich an den Tischen mit den Gästen unterhalten hast.
Ja.
Warst du oft vielleicht auch mal so ein Seelentröster? Hast du vielleicht, haben die Leute dir Sachen anvertraut, mit denen sie vielleicht, über die sie vielleicht mit anderen Leuten nicht so gesprochen haben? Und warst du da vielleicht mal so ein bisschen so der Seelsorger?
Das ist auch passiert. Das ist auch passiert, im Kleinen wie im Großen. Und das Große war das Schlimmste überhaupt, wo eine Mutter an Bord Selbstmord begangen hat und die Tochter war 15 Jahre. Die war befreundet mit meiner Tochter, die damals auch 15 war. Sie ist aus der Disco gekommen um 1 Uhr nachts und ihre Mutter lag tot im Bett und hat sich umgebracht mit Tabletten. Wir hätten sie noch retten können, wenn sie nicht auf dem Rücken gelegen hätte und an ihrem Erbrochenen erstickt ist. Ne? Dann hat sie noch eine Nachricht am Spiegel hinterlassen: Tut mir leid, mein Schatz, ich kann nicht mehr. Ne? Ja, jetzt haben wir uns natürlich sehr um die Tochter bemüht und da mussten wir große Seelen trösten, muss ich sagen. Das war nicht ohne. Das ist aber auch in meinem Buch drin. Das ist auch im Buch drin, ja.
Ja. Hast du sowas jetzt wie in diesem tragischen Fall, hast du das, machst du sowas dann auch gerne oder ist das eher so, dass du dann halt da bist und das machst, weil du halt eben gerade da sitzt?
Nein,
Ist das
nein,
auch?
da kriege ich so ein Gefühl, da muss ich helfen, auf jeden Fall. Das geht mir jetzt anders jetzt wie mit den Tieren jetzt. Das ist genau das, was ich auch wieder empfinde. Ich muss da helfen. Ich bin ja angefangen mit den Tieren mit 5 Dosen am Tag. Bin ich rummarschiert und habe mal da ein Tier gefüttert, da ein Tier gefüttert. Und jetzt gehe ich rum und habe 35 Dosen am Tag, weißt du? Weil es einfach immer mehr werden, immer mehr arme Seelen werden, die rausgeschmissen werden von den Besitzern, weil sich die Tiere nicht mehr leisten können. Ja, die Hundesteuer ist erhöht worden, das Futter ist teuer geworden und, und. Und deswegen, diese Hilfefunktion hatte ich schon immer gehabt. Egal wie, ob für Mensch oder Tier, da blutet mir einfach das Herz. Da muss ich einfach mich einsetzen. Es geht gar nicht.
Da können wir gerne drauf eingehen, um vielleicht mal für die, die es nicht wissen und die dich jetzt noch nicht so gut kennen, vielleicht. Du hast ja viele Fans, das habe ich auf deiner Facebook-Seite gesehen. Du bist da ganz beliebt, finde ich sehr gut. Du tust sehr viel für Tiere. Du
Ja.
lebst in der Türkei und kümmerst dich da um Straßentiere, Straßenhunde, die da ausgesetzt werden oder rumstreunen aus irgendeinem anderen Grund. Auch verletzte Tiere. Ich habe gesehen, da geht es um einen Hund. Ich habe vergessen jetzt, wie er heißt. Der hat einen lustigen Namen, der ein bisschen leider
Hansi.
verletzt ist.
Ja,
Ja.
das war Hansi, ja, war
Hansi,
Hansi.
genau. Der Hansi. Du hast mir erzählt im Vorgespräch, dass du morgens um 4 aufstehst und manchmal anfängst, dich um die Tiere zu kümmern. Dann packst du eben dein Futter ein wahrscheinlich und drehst dann deine Runden. Sind das immer die gleichen Runden, die du drehst? Sind das immer dieselben Tiere, um die du dich kümmerst?
Jetzt war, dann hast du das aber nicht so ganz richtig verstanden. Also um 4 Uhr und 5 Uhr wecken mich meine Katzen.
Ah, so war das.
Ja, weil die einfach, ja, die verhungern immer morgens. Das ist ganz
Ja.
schlimm.
Die kriegen nichts
Dann
zu
sitzen
essen.
die vor einem und machen nur mau, mau, mau in einer Tour. Ja.
Ja.
So, dann stehe ich auf, gebe denen Essen und alles Mögliche. Aber dann so ab 7, halb 8, dann gehe ich schon mal rum und fütter die Mutti mit ihren kleinen Kätzchen, die jetzt unten bei uns vor der Tür liegt. Da haben wir ein schönes Zuhause gemacht und versuchen jetzt die Katzen großzuziehen. Ich wohne ja hier in so einer Wohngemeinschaft mit mehreren Apartments und sind 3 Apartmenthäuser und ein Apartmenthaus, da wohnen welche, die hassen Katzen. Ja, und da muss ich mal aufpassen, dass nichts passiert. Ja, und diese Katze, ausgerechnet diese Katze mit den 3 Babys, hat bei denen im Keller die Babys geworfen. Dann hat er verlangt, dass sie sofort rausgeschmissen werden. Ja. Und dann bin ich hin, war stinkwütend natürlich und habe diese Katzen bei mir in die Box reingenommen und habe die bei uns hier unten vor die Tür bei einer netten Nachbarin untergestellt und da können sie jetzt groß werden. Ne? Weil wir wohnen im 5. Stock und das ist halt schlecht für die Katze. Ja, und dann gehe ich los, fütter die und dann gehe ich raus und mache die ganzen Futterstationen, die bei uns hier im Umkreis sind, noch voll. Und dann gehe ich frühstücken. Ja, und dann nach dem Frühstück entscheiden wir irgendwann um 3 Uhr oder um 2 Uhr, je nachdem, ans Meer zu fahren und füttern da ungefähr 12, 15 Hunde, die immer da schon auf uns warten. Und dann haben wir noch eine Mutti mit 9 Babys, die auch da versucht, ihre Babys großzuziehen. Die füttern wir auch noch. Und nochmal insgesamt 15 Katzen, die kommen sofort angelaufen, wenn die uns sehen. Dann kommen die wie eine Horde auf uns zu. Und das vermisst man, wenn man mal nicht kann. Ich war gestern nicht gut gesundheitlich drauf, konnte gestern Nachmittag nicht gehen, weil mein Tinnitus zu stark war. Und ich freue mich schon wieder, heute hinzukommen. Also, das ist schon ein Manko, weil einem das Herz blutet. Ich weiß gar nicht, wie wir in Urlaub fahren sollen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Also, das wird echt schwierig. Das wird echt schwierig.
Natürlich, es ehrt dich sehr, dass du dich so um Tiere kümmerst. Das sind ja oft die, die ein bisschen auf der Strecke bleiben, die Tiere. Gerade in Ländern wie
Ja.
diesen ist es leider so, muss man sagen, dass die Tiere, dass es ein bisschen auf der Strecke bleibt, der Tierschutz, dass das viele streunende Tiere gibt. Und du finanzierst das auch aus eigener Tasche, hast du mir erzählt. Und auch die Kastrationen teilweise der Tiere, das zahlst du alles selbst. Also es ist wirklich bemerkenswert, was du da tust.
Naja, das ist deswegen versuche ich ja vom Buch so viel wie möglich zu verkaufen, weil der Erlös von diesem Buch wird voll in das Tierfutter gehen, ne?
Ja.
Weil hier das Tierfutter einfach immens hoch ist, also wesentlich höher als in Deutschland.
Ja.
Aber ich habe nette Leute, die mir immer mal was mitbringen, die auch ab und zu was spenden. Also wirklich gibt es so tolle Hilfen schon mittlerweile. Und hier auch in der Türkei muss man dazu sagen, sind sehr viele Tierliebhaber, die also wirklich auch die Tiere draußen mitfüttern und mithelfen. Und auch, also es ist nicht so, dass die alle böse auf Tiere sind. Also es gibt halt wirklich auch arme Menschen, die einfach aus Verzweiflung die Tiere in andere Stadtteile bringen und da einfach rauslassen, weil sie sie nicht mehr füttern können, ne? Und hier in unserem Umkreis gedeihen die Hunde und Katzen Gott sei Dank immer mehr. Die waren am Anfang ziemlich verhungert, aber jetzt werden sie richtig proper, werden sie richtig gut, weil sie regelmäßig Futter bekommen, ne? Und
Ja.
die sind dankbar. Also die erkennen uns von weitem schon. Also das ist unglaublich. Also diese Tiere, in die Funder sind sie verliebt. Da laufen sie hin und dauernd kuscheln, kuscheln. Und dann andere bellen sie natürlich sofort an. Die sind dann eifersüchtig auf andere. Also ist schon toll. Also wenn ich irgendwann mal viel Geld noch haben sollte in meinem Leben, dann werde ich hier ein Haus mit einem riesen Garten, wo viele Tiere untergebracht werden.
Ein kleiner Traum von mir, so eine kleine Farm zu haben mit ganz vielen Tieren. Wir haben ja hier schon viele Tiere, aber so eine richtig kleine
Oh
Farm,
ja.
das wäre schön. Ein paar so Fundtiere
Ja.
aufnehmen. Waren denn auf
Ja.
dem Schiff Tiere erlaubt? Haben die Leute Tiere mitbringen dürfen auf dem Schiff?
Nein, nein, nein,
Gar
nein,
nicht.
nein. Das war strikt verboten, was ich auch verstehe teilweise. Obwohl es ja Schiffe gibt, die erlauben das. Die haben extra auch am Deck irgendwo so eine Landschaft installiert, wo die kacken und pissen können ohne Ende. Also die haben da also im Prinzip kein Problem. Kann man machen, ne? Aber ist natürlich auch ein Handicap. Und wenn du irgendwo anlegst, dann musst du ja wieder Erlaubnis haben, mit dem Tier an Land zu gehen und, und. Das ist nicht so einfach. Deswegen war das auch von vornherein kein Thema. Also Tiere war nicht erlaubt.
Aha. Du hast gerade erzählt, dass du Probleme hast mit dem Tinnitus. Du bist ja auch Musiker und das mit dem Tinnitus kann ich natürlich nachfühlen. Da habe ich auch mit zu kämpfen. Bin ja
Ja.
lange Rockmusiker gewesen sozusagen und immer schön laut. Aber
Ja, ja, ja.
du lernst gerade Bluesmundharmonika, hast du mir erzählt.
Ich versuche gerade, ja, mir das noch anzueignen. Ein bisschen spät, aber das hat mich immer gereizt. Weil ich ja auch Blues singe und wir haben, also immer improvisierten Blues haben wir immer genannt, der Clubchef Blues, ne? Und da gibt es auch Videos im Facebook drüber. Jedes Mal, wenn eine Band irgendwo bei uns ankam, im Robinson Club oder AIDA, dann habe ich zu denen nur gesagt, hör mal, können wir Blues machen? Und dann, die können das ja aus dem FF, die Musiker haben das ja drauf. Da haben wir aus dem Stegreif heraus, haben wir dann einen Blues gesungen und das war immer geil. Das Publikum hat voll mitgemacht und da habe ich mir immer gewünscht, jetzt dabei noch Mundharmonika zu spielen. Das wäre ideal gewesen. Ne? Und deswegen will ich mir das jetzt noch aneignen. Ja, früher mit 16, 17, 18 war ich ja in einer Band, Prisoners of Beat, und da haben wir immer alle möglichen Lieder von Beatles und Rolling Stones und sonst was nachgespielt. Und ja. War, im Prinzip war das eine geile Sache, war eine geile Zeit. Hab versucht, Saxophon zu lernen, aber konnte ich nur drei Töne richtig. Mr. Pitiful, weißt du? Ansonsten war es sehr schwierig. Aber es war gut, war echt eine lustige Zeit.
Am Saxophon habe ich mich auch mal versucht, bin kläglich gescheitert. Das ist gar nicht so einfach. Das ist ganz schön
Nee, nee.
kompliziert.
Ja, das
Deswegen bin ich
ist
dann
wahr.
wahrscheinlich bei der Mundharmonika hängen geblieben. Die hat nur 10 Löcher, da ziehen und blasen und dann kommt jeweils ein verschiedener Ton raus. Das war gar nicht so schwer. Hat dann ganz gut geklappt. Ich bin guter Dinge, dass du das schaffst, denn wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du das erst recht.
Super.
Ich möchte noch einmal daran erinnern, jetzt zum Schluss, dass der Erlös der Bücher, die verkauft werden,
Ja.
in die Tiere fließen. Ihr unterstützt, Leute, ihr unterstützt eine gute Sache mit dem Kauf dieses Buches. Der Erlös dieser Bücher geht in den Tierschutz. Und das ist eine sehr feine Sache. Lieber Gott, das Gleiche noch einmal bitte.
Und das Schöne ist, was ich zum Schluss noch sagen will, ich habe ein tolles Vorwort bekommen von Matthias Killing, von Matze, der bei Sat.1 ja Moderator ist beim Frühstücksfernsehen und Sportmoderator. Und der war damals mit 19 Jahren bei mir an Bord als Animateur. Und er hat so eine tolle Sache über mich geschrieben. Also da bin ich echt dankbar. Und der Arne Johansen auch. Das war mein Mitarbeiter, den ich auch geschult und hochgebracht habe. Und das sind zwei ganz liebe Menschen in meinem Leben gewesen, die mir jetzt auch helfen, dieses Buch dann praktisch zu vermarkten. Ja.
Ja, das ist ja nett. Grüße gehen raus an die beiden Jungs. Und
Ja.
ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein bisschen was erzählt hast über dein
Gerne.
Leben und über dein
Ja.
Buch. Wir werden das natürlich unter diesem Gespräch verlinken, falls jemand sich das besorgen möchte. Dann nutzt
Das
bitte
ist
diesen
lieb.
Link.
Es sind
Selbstverständlich.
übrigens insgesamt 67 Storys drin, 270 Seiten.
Ja, das ist ordentlich.
Ja, ist nicht ohne.
Aber es ist wahrscheinlich lang nicht alles. Ist ein zweiter Teil geplant?
Ich könnte einen zweiten noch schreiben, ja.
Das ist schön.
Aber auf Amazon sind ja die Bewertungen und je mehr Bewertungen ich bekomme, ist die Chance auch größer, nochmal ein zweites Buch zu machen. Und die Bewertungen sind wirklich toll, muss ich
Ja,
sagen.
ich habe gesehen, das sind jetzt schon so an die 50 Bewertungen und die sind
Richtig, ja.
fast durch die Bank sehr gut.
Ja.
Das ist
Gott sei
vielversprechend
Dank.
auf jeden Fall.
Ja.
Lieber Annie, bleib du bitte noch 2 Minuten bei mir. Und
Gerne.
für die Zuschauer und Zuhörer sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.